Heute zu Gast Christoph Behn, Gründer von Kartenmacherei.
Das hängt ganz klar an der Wichtigkeit des Momentes, würde ich mal formulieren. Ne? Bei Hochzeiten ist das, glaube ich, immer noch so um die 1-2% der Leute, die digital einladen und das überhaupt in Betracht ziehen. Und wir haben das ja, befragen das immer regelmäßig gemacht, weil wir natürlich selbst gehen den gleichen Gedanken. So als alter Unternehmensberater denkst du natürlich schon über die Zukunft deiner Firma nach und welche Gegentrends gibt. Wir sehen eher das Gegenteil. Ne? Das ist ein Produkt, mit dem du halt wertschätzend kommunizierst, um es mal so zu sagen. Ja? Also das ist ja etwas, was du ganz bewusst machst. Damit setzt du quasi ein Corporate Design, ja, setzt du für deine Hochzeit, für deinen Geburtstag. Und das ist einfach eine andere Wertigkeit, als wenn ich eine E-Mail mache. Die Karte wird an den Kühlschrank gepinnt, die wird irgendwie hingestellt, die wird hingelegt, die hast du in deiner Handtasche, wenn du zur Hochzeit gehst. Das ist was ganz anderes. Ne? Also das beschreibt ja auch jeder Kunde und das wird bleiben. Ich glaube, er das wirklich sogar das im Zweifel wieder verstärkt. Ja?
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Nach etwas längerer Zeit endlich mal wieder ein Gast, der bei uns persönlich im Podcast-Studio in der Schanze in Hamburg zu Gast war und außerdem gewisserweise Teil 2 einer Serie, die wir unabsichtlich eigentlich gestartet haben. Teil 1 war der Robert Dahl von Karls Erdbeerhof, der vor kurzem da war und der auch ein Imperium, wenn man so will, gebaut hat, das so 400-500 Millionen oder mehr wert sein dürfte, ohne jemals Eigenkapitalinvestoren dabei gehabt zu haben, sondern das alles aus eigener Kraft. Und das ist bei Christoph Behn genauso. Also auch der hat jetzt irgendwie eine Firma, die dürfte ja irgendwas 80, 100, bisschen mehr vielleicht demnächst wieder Millionen wert sein, hat es auch gebaut ohne Eigenkapitalinvestoren, also Bootstrap Champion. Und das sind jetzt auch wirklich in beiden Fällen echte Werte, also nicht irgendwelche Firmen, wo man sagt, naja, das ist so ein bisschen Vision und Fantasie und irgendwer sieht da den Wert auf dem Papier, sondern das sind ja alles Firmen mit echten Mitarbeitern, mit echten Ergebnissen, mit hohen Umsätzen, also schon sehr beeindruckend. Und ich habe beim Blick in die Podcast-Gäste-Pipeline gesehen, dass demnächst, in den nächsten Wochen noch ein, zwei weitere Gäste kommen mit einem ähnlichen Profil. Also kann man sagen, hier ist eine Serie am Start und jetzt kommt Teil 2 mit Christoph Behn. Auf geht's! Was? Erstmal herzlich willkommen, Christoph Behn von Kartenmacherei.
Danke dir, freue mich hier zu sein.
Sagt man die Karten oder sagt man mal Kartenmacherei, ne?
Ja, ganz früher hieß es mal die Kartenmacherei, dann haben wir es irgendwann mal umgeändert in Kartenmacherei, weil es irgendwie ein bisschen nervig war. Und ehrlicherweise ist Kartenmacherei jetzt heute mehr eigentlich eine Marke und das Ganze gehört in unsere Better Ventures Group GmbH, um es so sozusagen, wo wir eben um die Kartenmacherei, unser Kerngeschäft, ne, wo man irgendwie Karten kaufen kann, zu allen möglichen Anlässen eben auch noch andere Firmen wir drumherum gebaut haben oder dabei sind, die zu bauen.
Also wir reden von Grußkarten, von klassischen Postkarten, von...
Nee, das eher nicht so, sondern wir reden eigentlich eher so von der Hochzeitseinladung, ja, also schon die hochwertigeren Karten, würde ich es mal nennen.
Aber schon postalische oder ja, so, ja, die anfassbare sind jetzt keine...
Papier, gedruckt.
Keine Kreditkarten, ja. Nichts irgendwie, sondern eigentlich ganz klassisch.
Genau. Die ganz klassische papiergedruckte Karte, die du, wenn du heiratest, an alle Freunde und Familie und sowas schickst, um einzuladen, um Danke zu sagen mit Fotos nach der Geburt, Weihnachtskarten, Firmen wie Privat, Kommunion, Taufe, alles, was man sich so vorstellen kann. Ja.
Und das hast du mit deiner Frau zusammen angefangen vor wie vielen Jahren?
Unser Sohn ist 2007 geboren und da hatte meine Frau die Idee. Und wir sind offiziell live gegangen mit der Kartenmacherei 2010. Also haben wir ein bisschen drüber nachgedacht. Meine Frau hat so ein paar Experimente gemacht und dann irgendwann Ende 2010 sind wir mit der Kartenmacherei live gegangen.
Und du warst vorher Berater?
Ich war Unternehmensberater, ja.
Und deine Frau?
Die war bei Nike PR-Beraterin oder PR-Managerin, sorry. Ja. Genau, dann ist sie mit Kind ist sie erstmal rausgegangen für eine Zeit lang, also in Elternzeit und ist dann auch nicht wieder zurück. Und in der Zeit hat sie dann angefangen, an dem Thema so ein bisschen zu werkeln. Und irgendwann kam Kind Nummer 2 und währenddessen habe ich dann quasi Kartenmacherei als Firma groß gemacht. Erstmal eigentlich nur, um rauszugehen. Wollte einfach frei sein. Ja. War bei Bain als Berater, das war eine coole Zeit, viel gelernt, aber eben auch sehr anstrengend. Und dann so mit 2 Kindern und relativ wenig Zeit zu Hause. Man ist ja doch viel unterwegs, aber ich möchte jetzt eigentlich rausgehen, ich möchte frei sein. Ja. Christoph wollte frei sein, seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Willen durchsetzen.
Und jetzt hast du also Freiheit im Sinne von einem 50 Millionen Umsatz, Klotz am Bein, so ungefähr?
Genau, das kann man ganz gut so beschreiben, wie so der Gemütszustand sich, also dem hat sich, also diesem Gemütszustand habe ich mich angenähert, ja, weil es ist natürlich schon so, am Anfang bist du frei, bist ganz alleine unterwegs. Damals war das Buch von Tim Ferriss, ne, dieses 4-Hour-Workweek und das war so meine erste Maßgabe, so baue ich jetzt die Firma auf. Klar, die Leute, also ich habe Templates online, die gestalten das selbst, wird automatisch zur Druckerei geschickt und dann passiert das eine Agentur für Marketing noch so. Das hat an ganz vielen Ecken dann nicht so funktioniert. Und ja, jetzt haben wir heute, ich glaube, wir haben 280 Mitarbeiter ungefähr, haben jetzt Anfang des Jahres unseren Druckpartner da die Produktion mit übernommen und sind eine, ich sag mal, mittelständische Firma geworden. Und ja, das ist, da ist man nicht mehr so frei. Also mein Kalender ist die letzten Jahre eher voll gewesen, als ich kann jetzt flexibel und frei agieren. Ne?
Okay, also ich meine, gut, wenn man sich jetzt, die 50 Millionen stimmen ungefähr umsatzmäßig?
Etwas drunter, ja genau, aber so aufgerundet sind wir da, ja.
Gleich geht's sofort weiter mit dem Podcast und dann auch richtig rein in den Podcast. Vorab noch kurz der Hinweis, ich hätte ja vor ein paar Tagen mit dem Hannes Ammelsreiter auch ein Gespräch hier und da haben wir unter anderem über 5G gesprochen. Vodafone hat ja vor etwa einem Jahr die 5G-Lizenzen für richtig viel Geld gekauft und bislang ist zwar 5G in vielen Smartphone-Tarifen bei Vodafone kostenlos mit drin, aber es gibt noch keine dezidierten Produkte und jetzt kommen die ersten B2B-Produkte auf 5G-Basis heraus, zum Beispiel das Vodafone Business Campus Private, also ein sogenanntes Campus-Netz, das extra für ein Firmengelände aufgebaut wird. Also wenn ihr zufällig ein Firmengelände habt mit dazugehöriger Firma und wollt das bei euch machen oder wollt verstehen, welchen Mehrwert die Technologie bringt, warum das passen könnte, alle Infos unter vodafone.de/5 als Zahl und dann das G 5G. vodafone.de/5G. Noch ein Hinweis auf alte Bekannte hier im OMR-Podcast und zwar Clark. Das Versicherungs-Startup Clark sagt, du willst deine Versicherung einfach in einer Hand, am besten in einer App managen, kein Paperwork und all diese ganzen Dinge, dann nutz uns doch. Und damit alle hier die Schönheit von Clark auch wirklich mal erleben, gibt es einen 30€ Amazon-Gutschein, wenn man nun mal Clark eine Chance gibt, die App installiert, sich dort registriert und 2 aktive Versicherungen sozusagen einträgt oder hochlädt, wie immer man das sagen möchte. Dann kann Clark nämlich genau zeigen, was sie können und andere Versicherungen vorschlagen oder stattdessen Versicherungen, die das ersetzen können, könnten, empfehlen. Dabei bekommt Clark natürlich eine Provision für eine neue Vermittlung an euch, aber sie sagen, wir schlagen trotzdem nicht die Versicherungen vor, die uns die besten Provisionen liefern, sondern die, die den Nutzer am glücklichsten machen. Das ist der Pitch von Clark. Macht mit, einfach bei der Registrierung im Gutscheinfeld Rockstars 30, also die Zahl 30, eingeben und dann lernt ihr Clark kennen und es kann ja wirklich sein, die sind extrem erfolgreich, die haben über 200.000 Kunden, das ist in dem ganzen Business wahnsinnig viel in sehr kurzer Zeit aufgebaut, also werden da echt was richtig machen. Testet Clark aus, 30€ von Amazon, ja quasi wie Cash, in dem Sinne clark.de. Das jetzt über 10 Jahre entwickelt, ohne Investoren, also das ist ja auch bei euch ein bisschen das, der Clou, alles bootstrapped bis heute, gehört dann die Firma dir und deiner Frau?
Die gehört mir.
Okay, okay.
Ja, aber kein Ehevertrag, da gehört sie uns beiden.
Okay, okay. Genau. Und erzähl mal, wie ging das los? Also wenn man jetzt nach Tim Ferriss versucht zu bauen, dann geht man ja wirklich auf total Lean und SEO-Traffic damals oder ein bisschen so AdWords geschaltet, arbitragemäßig, möglichst wenig anfassen. Und wann war der Moment, wo du dachtest, okay, ich muss doch hochschalten? Oder beschreib mal so ein bisschen die ersten Jahre.
Es fing an auf dem Dachboden tatsächlich und ja, es war Lean, wobei es damals noch kein Lean Startup gab, witzigerweise. Ich rede heute viel mit Startups über Lean Startups, was gab es zu der Zeit? Das kam dann irgendwie, glaube ich, zur gleichen Zeit ungefähr raus. Und ja, wir haben mit SEA angefangen. SEO ist ja nicht so ganz so schnell, auch damals war es schneller als heute, würde ich sagen, um in die Top-Resultate zu kommen. Hat dann sicherlich auch, so nach 2-3 Jahren haben wir auch entsprechend die SEO-Resultate gehabt, aber am Anfang war es ganz klassisch SEA. Und ich würde sagen, wir haben relativ früh gemerkt, dass wir mit dem Design, mit einem relativ einfachen UX, also damals wirklich die bessere Conversion Rate, die besseren Kunden erreicht haben. Das heißt, wir hatten einen durchschnittlich höheren Umsatz, ja, pro Bestellung. Erstens. Zweitens, wir hatten eine höhere Conversion Rate im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Und das heißt, wir konnten uns im Marketing einfach mehr leisten. Also ganz einfacher Dreisatz nach hinten raus. Und wir haben dann SEA gemacht. Ja. Und dann haben wir angefangen eigentlich mit Geburtskarten und sind dann von Kategorie zu, also von Event zu Event, von Anlass zu Anlass.
Was sind eure größten Kategorien heute?
Hochzeit ist so in Summe das Größte, wobei das mehrere unterschiedliche Kartentypen sind, ne? Von der Einladung über die Menükarte, Tischkarte bis hin zur Dankeskarte. Und so die Einzelkategorie, würde ich sagen, ist Geburtskarten und so auch Geburtstagseinladungen und sowas. Also so runde Geburtstage 50, 60, da wird auch mit Papier eingeladen recht häufig und das sind so die größeren Kategorien. Aber auch Weihnachtskarten ist groß. Ne?
Und dann ging das halt so los, dass du dann auch natürlich dann durch Zufall fast mit Geburt auf ein starkes Thema gesetzt hast, sozusagen.
Ja gut, ich meine, das kannst du ja relativ gut bei Google sehen, wo wie viele Suchnachfragen sind. Und wir waren ja nicht die Ersten. Also wir haben ja hatten ja einige Konkurrenten auch damals schon. Nur ich glaube, wir haben relativ schnell verstanden und so ein bisschen die Not zur Tugend gemacht. Also wir haben, und da hat Tim Ferriss auf der einen Seite, aber auch irgendwie Don't Make Me Think, so ein UX-Buch, ne, relativ simpel, geholfen, weil wenn du bootstrappst, hast du halt relativ wenig Geld. Das hilft dir natürlich, wenn du einfach kreativ Lösungen findest, mit wenig Geld irgendwie viel zu erreichen, denkst halt ein bisschen länger drüber nach, weil das, was du hast, ist Zeit. Ne? Das war jetzt ja kein Winner-Takes-It-All-Markt oder sowas in Richtung. Ja? So, das heißt, ich habe mir einfach viel Zeit genommen und habe dann auch viel mit unseren Programmieren habe ich ja nicht selbst gemacht, das hat eine Agentur oder haben zwei Agenturen gemacht, Bekannter von mir plus eine Agentur für den Shop. Und der den Konfigurator gebaut hat, der Bekannte, der hat mir dann immer gesagt, so, hey Christoph, du hast hier eine schöne Liste mit ganz vielen Vorstellungen, was du alles an Fähigkeiten in deinem Konfigurator, also im Gestaltungstool haben willst. Das kostet aber irgendwie das 5- bis 10-fache von dem, was du mir als Budget gegeben hast. Ich habe gesagt, scheiße, was machen wir jetzt? Ne? Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann musst du halt priorisieren. Und wir haben heute, glaube ich, immer noch nicht die Funktionen drin, die ich damals bauen wollte. Ich wollte so ein PowerPoint bauen, als Berater war ja klar. Ne? Und heute, wir haben es halt super einfach gemacht. Und das da habe ich tatsächlich hands-on gelernt. Wenn du es einfach machst, kannst du halt die Conversion-Rate echt krass hochziehen. Ja? Weil die Leute es einfach sonst nicht verstehen, je mehr Fragen du aufwirfst. Und das ist eigentlich seitdem auch so ein Credo. Ne? Keep it simple zum Kunden. Super kulant, super einfach, keine große Komplexität. Und das hat uns tatsächlich enorm geholfen. Heute, wenn du reinschaust, sind alle Seiten eigentlich ziemlich ähnlich. Ich würde sagen, wir haben die Industrie verändert. Damals war das nicht so, ne? Da waren viele mit Download-Konfigurator oder gar kein Konfigurator und wenn Konfigurator, dann kompliziert. Und aus heutiger Sicht ist das alles total banal, ne? Aber damals war das ein Riesenunterschied. Und das hat den Unterschied ausgemacht. Und das heißt, wir konnten dann Stück für Stück skalieren und sind eigentlich aus dem Anfangs, sagen wir mal, Invest, was ich hatte, so ein bisschen gespart, ein bisschen von meinem Dad, ein bisschen von meinem Opa.
Also 20.000 Euro oder 50.000 oder was?
Ja, ich hatte Bonus bei Bain, das waren schon ein bisschen mehr, so 30, 40 waren das in Summe. Und dann mein Vater und mein Opa haben, ich habe, glaube ich, in Summe 80.000 Euro investiert, für die ersten Designs, für den Shop, wobei auch bei den Designs musst du halt kreativ werden. Ne? Also ich habe dann die Designer gesagt, wir machen das provisionsbasiert. Ihr kriegt ganz wenig am Anfang, ihr kriegt mehr, wenn das Ding funktioniert und da hat natürlich irgendwie nicht jeder gesagt, ja klar, mache ich, weil ihr habt ja noch keinen Namen und das wird auch funktionieren. Aber die meisten haben gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Ja? Und da war ein bisschen Überzeugungsarbeit irgendwie nötig, aber das hat tatsächlich dann auf lange Sicht ganz gut funktioniert. Ein paar Designs habe ich auch selbst gemacht. Aber das war, am Anfang war das, du musst ja kreativ sein, wenn du bootstrappst. Sage ich immer, das Günstigste ist deine eigene Zeit und Kreativität und dann halt Fokus. Ne? Mach wirklich das Wenigste, was du machen kannst und sei nah am Kunden. Also ich habe halt den Service am Anfang selbst gemacht. Also als wir gestartet sind, habe ich die Aufträge selbst geprüft und habe dann eben das ja gefragt, ne, wann wurde es dann irgendwie größer, wann habe ich den Hebel irgendwie umgelegt. So nach, ich glaube, es war so im März, also so noch 3-4 Monate nach Go Live, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gefühlt fast Tag und Nacht Aufträge geprüft habe. Also ich habe von Anfang an gesagt, die Aufträge, die wir rausschicken, die sollen fehlerfrei sein. Also wir haben das ja, die ganze Idee von meiner Frau damals irgendwie war, wir können das besser als das, was es auf dem Markt gibt. Also das können wir selbst besser. Und ich habe dann gesagt, ja cool, ich wollte immer gründen, das machen wir. Das hat sie ein bisschen geschockt, glaube ich, als ich das dann wirklich gesagt habe, auch dann raus bin bei Bain und so. Aber im Grunde war das der Treiber. Und dann sind wir rein im Markt und haben gesehen, dass die Kunden, wenn sie das erste Mal in ihrem Leben online eine Karte gestalten, den Text nicht richtig schreiben, die Fotos nicht vernünftig hochladen, dass das Tool manchmal auch Probleme macht. Das heißt, du musst es jeden Auftrag händisch anschauen. Und daraus haben wir dann eigentlich ein Credo gemacht. Ja. Machen wir heute noch. Wir prüfen jeden Auftrag händisch. Das heißt, wir haben ein relativ großes Team an Mitarbeitern, die nichts anderes machen, als wenn du uns eine Karte bestellst, dann liest die jemand quer. Macht jemand Lektorat, dann guckt sich jemand die Fotos an. Und erst
wie
dann,
groß ist denn euer durchschnittlicher Warenkorb so?
Durchschnittlicher Warenkorb, ja, es hängt ein bisschen am Team so, aber sagen wir mal so 70, 80 Euro liegen wir ungefähr.
Okay, okay. Und habt ihr aber natürlich auch ordentlich Kosten im Sinne von wie sagt man, Materialbeschaffung oder müsst ihr da irgendwie Papier ankaufen, dass ihr auch fertig gestalten? Das ist nicht, also ist jetzt nicht keine rein virtuelle Leistung, ihr müsst dann auch ausliefern und sowas alles, ne?
Ja, aber wenn du es jetzt im Vergleich zum E-Commerce, konnten wir natürlich viel besser skalieren. Ne? Also unser Geschäftsmodell ist, wie man als BWLer so schön sagt, ein negatives Networking Capital, das heißt das Betriebskapital. Einfach gesagt, wir zahlen Google, nachdem wir das Geld von unseren Kunden bekommen haben. Ja? Weil die Kunden im Zweifel schneller zahlen. Meistens geht auf Rechnung logischerweise oder auch PayPal, Kreditkarte, dass das Geld ja schneller auf dem Konto, als dass, wenn wir eine monatliche Rechnung bei Google haben. Ne? Und Google ist schon einer unserer größeren Kostenposten. Also so gesehen.
Aber ihr habt ja auch, sagen wir mal, Input. Also ich meine, so Papier, was braucht ihr?
Ja, aber Papier im Verhältnis zu der gesamten, sagen wir mal, Wertschöpfung, die wir haben, ist eigentlich nur ein Bruchteil. Ne? Also Papier ist tatsächlich, war ich damals auch erstaunt, relativ günstig. Also die Druckmaschinen und das Drucken ist dann schon teurer. Google ist ein tatsächlich großer Teil und natürlich einfach auch das Programmieren der Plattform, das Weiterentwickeln der Plattform, das Prüfen der Aufträge, ne? Das ist schon nicht so ganz ohne. Und du hast relativ hohen Serviceaufwand, ne? Also die ganzen E-Commercer haben ja meistens relativ wenig Service, das ist ja meistens auch ausgelagert, das ist bei uns nicht so. Ne? Wir haben unser eigenes Service-Team, haben auch das bewusst anders gestaltet und das eher wieder zum Aushängeschild gemacht, um uns zu differenzieren. So, also kriegen häufig die Botschaft von unseren Kunden, hätten jetzt gar nicht erwartet, dass da Menschen drauf schauen. Ne?
Wie viel Orders macht ihr jetzt sozusagen aktuell im Jahr?
Das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, müssen wir mal überlegen. Ich denke, wir werden so an der Million kratzen, schätze ich mal. Ja.
Und die werden alle händisch angeschaut?
Die werden alle händisch angeschaut, ja. Also es gibt ein paar, wo wir es langsam ein wenig automatisieren oder automatisch unterstützen. So, aber also über alle Texte werden quer gelesen, sagen wir es mal so, ja.
Okay. Und Keywords, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Geburtstagskarte,
Google. Ja, würde gehen, ist jetzt nicht das Beste, aber also ganz einfach, ne? Wie Hochzeitseinladungen zum Beispiel, ja, das ist eins unserer Top-Keywords.
Und da zahlst du dann aber pro Klick jetzt auch schon irgendwie mit Leuten 5, 6 Euro oder so?
Ja, mindestens.
Wirklich?
Okay. Ja, da muss ja mal Desktop versus, also den Weighted müsste ich jetzt mir raussuchen, sagen wir es mal so. Meistens gucken wir uns den differenziert an, ne? Desktop kann ja schon auch gerne mal größer 10 Euro gehen, ja? Das ist ein bisschen saisonabhängig. Aber es ist so ein kämpfter Markt, ja. Also das ist jetzt nicht, wir sind jetzt da nicht bei, es gibt ja so ein paar, die sind richtig teuer, so die B2B-Dinger, aber mit 10 Euro sind wir da schon nicht mehr niedrig, ne?
Wer sind denn so eure klassischen Wettbewerber?
Na, du hast auf der einen Seite die Großen, die natürlich auch so ein bisschen Karten mitverkaufen, so ein Cewe oder ein Fotobox, so international, auch ein Vistaprint verkauft das mit. Und dann gibt's so wie wir, die eigentlich eher, sagen wir mal, aus dem Ursprung her Specialist sind. Ne? Da gibt's in Deutschland St. Moments zum Beispiel oder ein Wunderkarten, früher war auch mal Rocket, glaube ich, dran beteiligt. Und dann internationale Player auch noch so ein paar. Wobei, muss man dazu sagen, das ist ein relativ fragmentierter Markt. Es gibt wenig internationale große Player. Da haben wir uns ja auch selbst ein bisschen schwer getan, weil das schon sehr, sehr kulturell unterschiedlicher Markt ist. Das heißt, in Frankreich sind die Designs, die Produkte anders, in Niederlanden komplett anders, weil sie, also die haben ganz andere Search-Terms, ne? Also die hast andere Keywords, hast andere Produkte, hast einen anderen, der Anlass ist anders, der Anlass wird anders gefeiert, sagen wir es mal so, oder gar nicht gefeiert.
Seid ihr denn jetzt in vielen Ländern außerhalb von Deutschland aktiv?
Ja, Österreich, Schweiz, was logisch, relativ ja. Einfach ist, ne? Aber nicht zu vernachlässigen, ehrlicherweise. Gerade Schweiz ist ein schöner Markt. Und Frankreich sind wir unterwegs, wobei Frankreich immer noch im Verhältnis zu den anderen Ländern, so unser Marktanteil ist immer noch, könnte größer sein, sagen wir es mal so, ja.
Okay, aber hätte ich jetzt mir bei dem Business die Internationalisation nicht so schwer vorgestellt. Aber andere Anlässe naja, kann man ja lernen, ne? Andere Worte kann man auch lernen, aber.
Ja, aber es ist halt, muss das komplette Produktportfolio einmal überarbeiten. Also ich bringe mal ein Beispiel, ne? Wir sind in die Niederlande reingegangen, wir haben schon oberflächlich, sag mal, analysiert, würde ich das aus heutiger Sicht sagen. Damals hatten wir geglaubt, wir haben es verstanden. Die hatten auch wunderbar die gleichen Search-Terms sogar, also die gleichen Keywords. Und dachten wir, das ist doch eigentlich relativ straightforward. Sind rein und haben festgestellt, dass die jetzt bei einer Geburtskarte, was so in den Niederlanden mit so der größte Markt ist, in Deutschland ist so, Geburtskarten sind eigentlich Dankeskarten nach der Geburt. Du schreibst zwar auch noch Ankündigung drauf, kriegst ein Kind und dann hast du noch 1-2 Monaten im Schnitt, schicken die Eltern eine Karte und bedanken sich eigentlich größtenteils für die Geschenke, die sie bekommen haben. Mhm. Ja. Am Anfang machst du WhatsApp, Telefon, Facebook-Post, was auch immer. Ne? In Niederlanden ist anders. In Niederlanden ist es so, dass, also zumindest damals war das so, dass die Leute, wenn sie quasi im Krankenhaus sind, noch eine Karte schicken. Wenn du keine Karte schickst, kriegst du keine Geschenke. Das heißt, eine Ankündigungskarte, so, wenn man sich das immer kurz durch den Kopf gehen lässt, dann haben unsere Karten ganz viele Fotos, weil die meisten Leute bei uns, ein ganz großer Anteil macht ein professionelles Fotoshooting, das heißt mit Freunden und Verwandten oder eben mit professionellen Fotografen. Das heißt, unsere Karten waren alle voll mit Fotos, also mindestens 3 Fotos drauf. In Niederlanden hast du kein Foto drauf. Und das heißt, wenn du dann so mal die eine Karte vorstellst und das Design ist quasi ergänzt die Fotos versus das Design ist all over the place, baust du komplett um. Ging nicht. Haben wir auch probiert, dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Dann sind wir in den Niederlanden rein und direkt wieder raus quasi.
Okay.
Hätte man sich auch sparen können, aber man macht ja so seine Fehler, wo man einfach manche Details einfach unterschätzt. Ne?
Und wie viele Karten bei euch sind überhaupt selbst gestaltet versus, dass ihr auch Standardkarten verkaufen könnt?
Standard machen wir eigentlich so gut wie gar nicht. Also unter 0,01.
Okay, also alles ist irgendwie
individuell.
Und jetzt nicht nur der Name, sondern auch dann die Designs und sowas alles.
Na, das Design ist Template. Also wir haben ganz viele, keine Ahnung, Tausende von Templates online quasi, ja. Und in ganz vielen Farbvarianten, verschiedene Formate und sowas. Und du kannst auf die Seite gehen und kannst quasi deine Texte eingeben, ja. Die ändern, die da sind, machen auch ganz viele Sachen, die Texte einfach stehen, ändern nur die Geburtsdaten und den Namen und so sozusagen. Und dann deine Fotos hochladen, wenn du Fotos reinladen möchtest, je nachdem, welche
Anlässe. Wie viele Leute machen Fotos rein?
Naja, das ist ja meistens in den Template vorgegeben. Das heißt jetzt sowas, es gibt Hochzeitseinladungen, sagen wir, da machen die Leute das dann nicht. Oder bei einer Menükarte machen sie es nicht. Bei Geburtskarten macht jeder ein Foto rein bei uns. Ja.
Also heißt, ihr seid schon wirklich am Ende, wenn man es so hört, auch in diesem ganz großen Markt, wo auch Snapfish und wie sie alle heißen, unterwegs sind. Das ist ja schon echt ein großes Ding, ja, dieser Markt, wo man auch sagen muss, da habt ihr es extrem gut exekutiert, aber ihr habt auch einfach wahrscheinlich unwissentlich einen riesen Markt getroffen, von dem man gar nicht ahnt, dass er so groß ist, ne?
Ja, wobei ich immer differenzieren würde, dieser Web-to-Print-Markt, der ist groß und da ist auch ein Snapfish drin, da ist auch ein Cewe drin und so, aber die haben halt alle, die spielen meistens entweder in so Wall-Art, nenne ich es mal, so Wall-Decoration, ne? So etwas, was man an die Wand platschen kann, so Whitewall ist ein ganz klassischer Anbieter dafür, ne? Oder auf der anderen Seite wird Cewe natürlich omnipräsent mit den Fotobüchern, ne? Cewe, mein Fotobuch, so, ja. Und das sind halt, die Märkte sind nochmal deutlich größer als der Kartenmarkt. Und dafür aber in Anführungszeichen deutlich kommoditisierter. Das heißt, das ist schon wesentlich standardisierter. Ne? Da unterscheidest du dich nicht mehr durch Design. Also Design spielt keine Rolle. Das heißt, keine dieser Firmen, zumindest nach unserem Empfinden, kann wirklich Design. Ja? Und können auch nicht den Service, oder machen das zumindest nicht und haben es bislang auch irgendwie nicht hingekriegt. Ist auch nicht trivial, muss man ehrlicherweise sagen, da einen richtigen Taste zu finden. Also das sehen wir ja wiederum leidlich in Frankreich. Ne? Wir gehen rein und bist du dann mal wirklich verstanden, dass was so ein Land, was so eine Generation an Menschen, an Designs auf den einzelnen Themen haben will, das dauert halt einen Moment.
Das heißt, du würdest euch schon auch ganz klar als Designfirma irgendwo sehen und
absolut,
sagen?
Absolut, ja. Design ist Core bei uns. Ja.
Wie viele Designer arbeiten für euch?
Wir haben eine ganze Zeit lang nur mit externen Designern gearbeitet. Da haben wir mit so 30, 40 externen Designern gearbeitet. Immer mit Ausschreibungen quasi zu den verschiedenen Themen. Und jetzt haben wir, und natürlich haben wir dann in-house irgendwie auch, ich glaube, wir haben in-house jetzt um die 15, 20 Designer, die jetzt nur wirklich Produkte und vielleicht noch so Banner dazu machen, wobei das Hauptthema ist eigentlich Produkte gestalten. Und seit kürzerem haben wir jetzt auch wirklich ein eigenes In-house-Design-Team, die quasi wie externe Designer uns wirklich neue Designs machen und nicht nur die vervielfältigen. Also sonst haben viele einfach auch die Produkte online gestellt. Ne?
Okay. Und Online-Marketing, habe ich jetzt irgendwie Google verstanden, also vor allen Dingen also bezahlte Anzeigen, SEO dann wahrscheinlich später auch. Ja. Gibt es noch irgendwelche anderen Kanäle, wo die für euch über die Zeit oder am Anfang relevant geworden sind?
Ja, also wir haben, als alle Facebook angefangen haben zu machen, haben wir natürlich auch Facebook gemacht. Das hat, ich glaube, bis in der dritten Iteration so semi-funktioniert. Jetzt so, sagen wir, im Laufe des letzten Jahres haben wir es gefühlt für uns, glaube ich, besser verstanden und besser geknackt. Muss dazu sagen, dadurch, dass wir haben eine relativ breite Zielgruppe an Menschen, so alterstechnisch, ja, so soziodemografisch. Das Einzige, was uns unterscheidet, also was unsere Kunden von dem Rest unterscheidet, ist, sie haben ein Event. Ja, sie heiraten jetzt in 6 Monaten. Und das bis vor, sagen wir mal, 2, 3 Jahren hat das Facebook auch nicht komplett verstanden. Na, jetzt die Datenkrake ist jetzt so gut geworden, dass sie das verstehen. Also Facebook kriegt das tatsächlich hin. Ja. Ich meine, ist ja auch klar, die überall hast du Pixel installiert. Ja. Also die wissen natürlich, wenn die sich irgendwie Hochzeitsblogs vorher angeschaut haben oder hier schon mal irgendwas, eine Location gebucht haben oder irgendwas, was auch immer online du machst.
Ja. Das ist also Facebook im Targeting so viel besser geworden, dass sie mittlerweile auch für euch funktionieren?
Ja, es ist immer noch deutlich kleiner als Google. Ja. Das liegt in der Natur der Sache, weil wir ein Suchprodukt haben. Es ist schon ein ganz klassisches Suchprodukt, aber es wird mehr ein Push. Und was wir vorher auch schon gemacht haben, ist, sag mal, zu Weihnachten sind wir natürlich in so einem Case, da sieht man ja auch immer so die Poster-XXL-Werbung, so das, was man jetzt letzten 2 Jahre, glaube ich, sind, dem sie übernommen wurden, nicht mehr so präsent, aber davor war das ja mal zu Weihnachten, war Poster-XXL all over the place. Ja. Warum? Das ist halt ein Geschenkprodukt. So, und das kann halt jeder gebrauchen. Wir haben ja vor, ich glaube, 4, 5 Jahren auch Kalender eingeführt, so Fotokalender, für so einen Jahreskalender, wo du deine eigenen Fotos reinhängst und dann quasi das an Mama und Papa und so verkaufen kannst. Also auch Geschenkprodukte und dafür plus die Weihnachtskarten haben wir tatsächlich dann auch TV-Werbung gemacht.
Wow, okay.
Aber in, ich sage mal, verhältnismäßig kleinem Maße, so diese klassischen DRTV, ne? Also. Es hat auch ganz vernünftig funktioniert, muss man sagen. Wir haben Radio
dazu gemacht. Direct Response TV.
Genau, ja, so, sorry. Wir haben auch Radio dazu gemacht, das hat auch ganz gut funktioniert. Es ist natürlich bei den 2 Kanälen ist einfach unheimlich schwer zu tracken, ne? Also wir haben es dann versucht, irgendwie für uns so ein bisschen zu errechnen, die ganzen Tools. Sagen wir mal, also es ist ja eine sehr große Scheingenauigkeit drin, würde ich mal so behaupten. Ja. Das heißt, es muss halt immer, es ist eine Vertrauenssache, ob man das jetzt macht oder nicht. Wir haben es auch mal zur Hochzeitssaison probiert, aber da war die Streuung zu breit. Ne. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil zu Weihnachten sind die TKPs natürlich deutlich höher als Anfang Januar, wenn die Hochzeitssaison ist. Wäre schön gewesen, wenn es da auch geklappt hätte, aber dem ist leider nicht so gewesen.
Und ihr macht jetzt auch so ein eigenes Magazin, also so ein Content, den ihr selber produziert, also relativ aufwendig, was man sich bei euch angucken kann, das ist dann auch alles, dass die Leute sich inspirieren lassen und Aber das ist dann eher so, wenn man den Kunden, also mehr so die Conversion steigern und nicht den Neukunden offensichtlich.
Aber ich glaube, es hat mehrere Gründe. Ganz historisch war es mal tatsächlich, dass du einfach auch Content brauchst, auf den man verlinken kann, muss man sozusagen. Das war so mit der Anfang, glaube ich, auch. Und natürlich so ein bisschen das Inspirationsthema, um so eine Journey zu machen. Sondern bei uns muss man ganz klar sagen, wir sind keine Schnellkonvertierer. Das ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, das ist so der extremste Schnellkonvertierer. Du kannst einfach irgendwie ein Kleid schnell online kaufen oder ein paar Schuhe. Das geht bei uns ja nicht. Du musst ja mal was machen. Du musst was rein investieren. Du musst was gestalten. Also es gibt sicherlich Leute, die machen das, die kommen auf die Seite und kaufen, aber so eine Hochzeitseinladung kann gerne mal bis zu ein paar Monate dauern, bis die vom ersten Mal auf die Seite kommen. Und deswegen haben wir auch natürlich überlegt, okay, wie können wir die Leute wie bei Stange halten, ne? Wie binden wir sie, weil sonst suchen sie jedes Mal wieder nach Hochzeitseinladung, anstatt nach Kartenmacherei zu suchen. Das heißt, da guckst du natürlich schon so, dass du die User-Journey bis zu einer Customer-Journey machst, um so sozusagen. Ja. Aber es ist eben auch natürlich jetzt im Zuge von Content-Marketing über Facebook, ist das tatsächlich auch was ganz gut funktioniert. Ne? So also direkt von Facebook reinfunneln in den Shop kannst du natürlich auch mal eine Performance-Kampagne, aber du kannst auch Performance-Kampagnen ja übers Magazin machen und die Leute und dann dort wieder verlinken, beziehungsweise ein Retargeting, also Strecken bauen. Ne? Das ist ja, brauchst du heute nicht mehr nur direkt irgendwie Anzeige kaufen, sondern brauchst halt Strecken. Ne? Und dafür ist Content nicht ganz unwichtig. Ja.
Aber du hast jetzt schon irgendwie, sagen wir mal, die Möglichkeit, 20, 30, 40 Euro wahrscheinlich auszugeben für einen Neukunden. Ne?
Ja.
Und CM, also kriegst du es hin, das ist ja eigentlich schade, bei einer Hochzeit hast du einen Kunden gewonnen, bleiben die dann? Also gibt es da noch Folgeanlässe oder hast du auch, sagen wir mal, viel Churn, weil einfach das Produkt jetzt gerade bei Hochzeit oder so oder 50. Geburtstag, wenn du es gemacht hast, dann dauert es ja wieder ein paar Jahre, bis der nächste Runde Geburtstag kommt. Also ist das jetzt so, dass du sagst, Mist, also ich habe irgendwie das Problem, dass ich gar nicht genug Kaufanlässe schaffen kann oder über CM schafft man es dann doch? Was macht man für ein Upsell?
Also erstmal hast du innerhalb des Events, ne? Also das ist immer die Hochzeitseinladung, wenn ich die jetzt einfach nur First Order Profitable nehme, ja, also in der ersten Bestellung profitabel sein, schaffen wir auch so. Aber in der Hochzeitseinladung, sag mal, fällt es uns schwerer als nach hinten raus bei der Dankeskarte. Bei der Dankeskarte hast du halt mehr als 50% der Leute, die wiederkommen. Das heißt, innerhalb von dem Event habe ich schon der CLV ist eigentlich hauptsächlich innerhalb des Events, ja. Darüber hinaus schon auch, aber da ist natürlich, da spielt uns die Natur, macht uns mal so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Du kriegst halt nicht alle zwei Monate ein Kind, ja. Was ja auch sollte auch nicht so sein. So, und deswegen hast du natürlich, ist es schwer, diese Strecke zu bauen. Wir sind jetzt kein Zoo Plus, wo du einmal im Monat irgendwie Hundefutter bestellst. Ne? Also das heißt, aber das ist ja der Markt. Insofern finde ich das gar nicht so schlimm, weil allen anderen geht das ja ganz genauso.
Aber was sind da so die Top-Ideen? Ich stelle mir vor, man sitzt dann da und fragt sich, okay, was kann ich für ein Upselling machen? Was kann ich für eine Frequenz oder für einen Repeat-Kauf irgendwie mir ausdenken oder anbieten? Gibt es da Sachen oder sagst du mehr oder weniger, ich muss es akzeptieren, ich muss halt innerhalb des Events da alles rausholen und dann kauft jemand irgendwie die teuersten Hochzeitskarten und dann nochmal nachordern und keine Ahnung, dann nochmal irgendwie eine Menükarte extra und nochmal eine Danke für die Hochzeitsgeschenkekarte, aber dann?
Genau, das ist das eine. Dann hast du immer zu Weihnachten Geschenkanlass. Weihnachtskarten ist ein Thema, was eigentlich jeder gebrauchen kann, auch Kalender, das haben wir auch ganz gut gespielt. Und wir schauen natürlich schon, dass wir, also die Leute kaufen schon auch von der Geburtskarte zur Taufkarte. Das kannst du natürlich triggern, aber du weißt, ich habe jetzt keine Datenpunkte, wann die jetzt nach der Hochzeit das erste Kind kriegen, um sozusagen. Ja? Manchmal ist es auch vor der Hochzeit. Ne? Also das ist tatsächlich relativ schwierig, aber da, ich meine, wir haben einen Net Promoter Score von 80%, also das ist ja relativ hoch. So, das heißt, die Leute kommen von alleine wieder. Also wir haben irgendwann auch festgestellt, wir können Mailings schicken. Das hilft dann noch mal ein bisschen, aber das ist jetzt nicht so, dass ohne Mailings keiner kommt. Das heißt, wir machen einfach einen sehr guten Job, also das Team, nicht ich. Ne? Das Team macht einen sehr, sehr guten Job, sei es in der Produktion, in der Qualität, die Designs, die UX, aber eben auch im Customer Service. Viele Leute kommen einfach so wieder. Ja? Also da musst du jetzt nicht so mega viel Marketing hinterher schieben. Klar machen wir zu Weihnachten, machen wir das auch, aber wir sind jetzt nicht der klassische einmal am Wochenende schicken wir einen Newsletter raus und schicken dir noch 200 andere Produkte
also mit 40%. Für euch kein kriegsentscheidendes.
Wachsend Ding. Und zu Weihnachten natürlich elementar. So, Weihnachten ist so ein Geschäft, wo jeder im Prinzip das gebrauchen kann, sagen wir es mal so. Jeder könnte jetzt einen Kalender verschicken, weil er irgendwie immer jemanden hat und jeder hat Fotos im Jahr gemacht. So, also deswegen ist das natürlich schon ein Thema. Aber immer wenn du ein Underlying-Event hast, ist es halt schwer zu targeten. Ne? Also ohne das Event brauchst du halt nichts von uns. Was wir jetzt gemacht haben, ist eher tatsächlich nochmal im Event noch mehr zu machen. Wir haben jetzt eine App gemacht, mit der wir jetzt mal angefangen bei Hochzeit. Unsere Kunden die Fotos aus an dem Event, also alle, die so mit ihren Handyfotos die ganzen Gäste dann die Fotos machen, dass du diese Fotos alle sammelst. Ne? Nennt sich Celebrate, die App, Celebrate Photo. Und diese App, mit der kannst du dann deine Fotos sammeln. Und das ist erstmal für uns ein Kundenbindungstool. Ne? Das heißt, die ist umsonst, die App, kannst auch Videos hochladen. Das kostet dann irgendwie ein paar Euro, aber das ist jetzt alles nicht die Welt. Und dadurch binden wir die Kunden wieder besser an uns ran. Das ist wie ein Content-Marketing-Piece im allerersten Schritt für uns. Ja?
Das heißt, die Idee ist dann, dass alle Gäste einer Hochzeit darf ihre Fotos hochladen.
Ja, alle wirst du wahrscheinlich nie haben, ja, klar, aber sagen wir mal so im Schnitt 25 bis 30, so das, was wir auch sehen. Das ist schon nicht uninteressant natürlich.
Also ist das, was sonst normalerweise nie klappt bei Hochzeiten, ist mein Gefühl. Man wünscht ihm, dass alle Fotos machen, dass die dann auch alle nochmal gesammelt werden. Das ist meistens, wenn die Hochzeit vorbei ist.
Mit uns klappt das jetzt.
Genau,
aber dafür ist die App da, super simpel. Das ist quasi ein abgespecktes Instagram, nur closed. Ne? Also geschlossene Variante. Du hast quasi deine eigenen, hast dein eigenes Event, hast einen Eventcode und jeder, der einen Eventcode hat, kommt halt rein. Dann kann jeder seine Fotos posten, kommentieren, liken und wieder runterladen.
Ein anderer Stammkunde hier im OMR-Podcast, die Kollegen von Apinio, die das Thema Real-Time Market Research ganz groß denken und sagen, wir revolutionieren die Marktforschung. Wer wirklich mal erleben will, wie schnell man Informationen bekommen kann darüber, was Menschen denken, wie Menschen Sachen finden, der sollte die Apinio-App mal ausprobieren. 400 Kunden aus allen Branchen tun das bereits, von Red Bull bis Bayersdorf. Also Marktforschung, einfach im Meeting sitzen und nicht genau wissen, was ist nun das richtige Konzept. Einfach mal Apinio und damit Menschen repräsentativ befragen. So einfach kann es gehen, wer eine Mail schreibt an omr@apinio.com, Apinio mit Doppel-P, bekommt 20% auf sein erstes Befragungsprojekt. Am Ende noch der kleine Disclaimer, seit ein paar Wochen sind wir mit OMR mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Apinio beteiligt. Wir haben uns übrigens entschieden, den Beteiligungsstil mit Apinio zu machen, als wir ein Chartdeck von McKinsey gesehen haben, wo unter anderem drin stand Quelle Apinio. Und da dachten wir, wow, die Kollegen von Apinio haben es mittlerweile in einer McKinsey-Präsentation geschafft, da müssen wir dabei sein. Hat euch diese ganze Foto-Handy-Welt wahrscheinlich auch nochmal richtig geholfen, ne? Dass jetzt irgendwie in den letzten Jahren, ja, sozusagen jeder quasi nur am Handy fotografiert, Fotos sofort verfügbar sind. Hast du da nochmal so einen richtigen Hockeystick gespürt? Das ist ja okay, krass.
Bei uns jetzt noch nicht. Also es kommt jetzt, da haben jetzt eine App gerade dabei, die jetzt, also nennt sich dann Celebrate Print, wo man dann aus der anderen App, aus der Fotosammel-App, um es so zu sagen, kannst du dann Fotoabzüge irgendwie so, ne, die Dinge an die Wand und irgendwann auch vielleicht mal Fotobücher machen. Einfach weil das Kunden nachfragen. Ne? Also, wir haben jetzt diese Fotos da gesammelt, was machen wir jetzt damit? Wir würden gerne ihr Druckdoch sagen, können wir bei euch Fotobuch machen? Können wir bei euch was an die Wand kleben? So, ja klar, können wir machen. Und jetzt sind wir gerade dabei, die ist jetzt gelauncht, noch ist ein bisschen im Silent-Mode, jetzt hat sich das gleich dann geändert. Aber also ist im App-Store und da werden wir sicherlich jetzt dann auch in diesen Fotoproduktemarkt reingehen und da hast du genau das. Ne? Also wenn du da den Wert anschaust, wie viele Fotos gemacht wurden in den letzten Jahren, der ist ja, ich würde jetzt nicht sagen exponentiell mehr jetzt gerade, aber der ist schon crazy. Ne? Also und das ist ja, es gab ja so ein Momentum, wo eigentlich haben diese ganzen großen Player, haben alle diese Fotoabzugsmaschinen irgendwie abgebaut, ne? Stück für Stück, weil Fotoabzüge keiner mehr haben wollte. Und dann kam plötzlich Handy, Smartphone und iPhone und die Fotos wurden besser, die Qualität, und zack, haben sie wieder plötzlich Kapazitätsengpässe schon fast gehabt. Weil da gibt es ja sogar Anbieter, die nur das gemacht haben. Ne? Also so ein Lalalab oder sowas, ja, oder ein Cheers, die ja primär nur mit diesen Retro-Bildern quasi rausgekommen sind, weil plötzlich so viele Fotos am Markt waren, dass selbst wenn der Anteil der Fotos, die gedruckt wurden, immer kleiner wurde, ist trotzdem einfach absolut mehr Fotos geworden. Ja, das ist schon verrückt. Aber du, wenn man ganz ehrlich ist, wann gehst du auf dein iPhone oder auf dein Telefon, ja, und guckst dir Fotos aus der Vergangenheit an? So. Und wenn du sie gedruckt hast, ist die Wahrscheinlichkeit gefühlt größer. Wenn sie an der Wand hängen, ist sie deutlich größer, dass du sie dir regelmäßig anschaust.
Das heißt, ja, du machst dir auch keine Sorgen. Ich meine, das ist ja die naheliegende Frage bei dem Geschäftsmodell. Gibt es das noch in 10 Jahren, dass sich Menschen zu Hochzeiten per Papier einladen, dass das alles so ist, wie es jetzt ist, oder wird das alles, ich bekomme auch ab und zu jetzt mit so irgendwelchen Geburtstagen mittlerweile so paperless Posts, ja, so die Online-Einladung, auch mit, dann ist es so ein Briefumschlag, auf den man dann draufklickt und dann geht da auch eine Karte auf und so. Also gefühlt gibt es da jetzt Anstrengungen, das in die digitale Welt alles zu verschieben und
ja, wobei muss man zu sagen, paperless Post kennen wir natürlich schon seit Jahren, wir haben auch selbst mal was versucht in die Richtung zu machen. Also man muss ein bisschen da unterscheiden, ne? Wenn es jetzt ein Standardgeburtstag ist und auch ein bisschen vom Alter natürlich. Weiß nicht, wenn ich jetzt meinen 23. Geburtstag habe oder auch 35. oder weiß ich was, dann würde ich, honestly, würde ich selbst keine Karte schicken, glaube ich. Ja? Selbst obwohl ich sie produziere, weil es mir dann, ist mir zu aufwendig. Ne? Also das hängt ganz klar an der Wichtigkeit des Momentes, würde ich mal formulieren. Ne? Bei Hochzeiten ist das, glaube ich, immer noch so um die 1-2% der Leute, die digital einladen und das überhaupt in Betracht ziehen. Und wir haben das ja, befragen das immer regelmäßig nach, weil wir natürlich selbst den gleichen Gedanken. Als alter Unternehmensberater denkst du natürlich schon über die Zukunft deiner Firma nach und welche Gegentrends gibt. Wir sehen eher das Gegenteil. Ne? Das ist ein Produkt, mit dem du halt wertschätzend kommunizierst, um es mal so zu sagen. Ja? Also das ist ja etwas, was du ganz bewusst machst. Damit setzt du quasi ein Corporate Design, ja, setzt du für deine Hochzeit, für deinen Geburtstag. Und das ist einfach eine andere Wertigkeit, als wenn ich eine E-Mail mache. Die Karte wird an den Kühlschrank gepinnt, die wird irgendwie hingestellt, die wird hingelegt, die hast du in deiner Handtasche, wenn du zur Hochzeit gehst. Das ist was ganz anderes. Ne? Also das beschreibt dir auch jeder Kunde und das wird bleiben. Ich glaube, er hat sich sogar das im Zweifel wieder verstärkt. Ja? Zudem sind wir auch kein großer Anteil. Also sagen wir mal, in den Kosten einer Hochzeit, ne, sind wir irgendwie der kleinste Anteil. Ja?
Hast du mal von My Postcard gehört? Also von Olli Krei? Den hatte ich, glaube ich, vor 2 Jahren oder sowas im Podcast. Da war ich ganz überrascht, was es der auch irgendwie angeht, ist der B2B-Markt. Also, dass man wirklich als Firma, statt jetzt irgendwelche Mailings sozusagen aufwendig zu produzieren, selber zu drucken und irgendwie, dass man generell die Chance hat, B2B-Kommunikation auch über euch zu machen, oder ist das kein Thema?
Also, was der Olli macht, ist ja Einzelkarten, nenne ich das immer. Ja? Also, er kommt ja aus den Postkarten, aus dem Urlaub schicken. Das ist eine ganz andere Wertschöpfungskette, muss man dazu sagen. Ja? Also, bei uns werden ja mehrere Karten zusammen in eine Bestellung gepackt und er verschickt ja wirklich jede einzelne Karte, entweder direkt Frankierung drauf, also freigemacht, oder halt mit dem Umschlag und sowas. Ne? Das ist eine ganz andere Wertschöpfungskette. Plus, es ist auch ein ganz anderer Use Case. Ne? Also, wir haben das jetzt tatsächlich dank Corona, weil die anderen Use Cases quasi weggefallen sind, haben wir das schon auch gemacht, aber das ist eher was du auf dem iPhone in der App machst, aus dem Urlaub raus und dann 10-mal die gleiche Postkarte mit einer anderen Unterschrift. Dieser B2B-Case, wir kommen tatsächlich aus dem B2C, muss man ganz klar sagen. Und die wenigen B2Bs, die wir haben zu Weihnachten, verhalten sich wie B2Cs. Also wir haben schon auch mal größere Firmen dabei, aber das ist echt der geringste Anteil. Da ist für uns ein Wachstumsbereich, den wir auch nicht irgendwie ausschließen würden, der aber heute noch zu einem ganz großen Teil bei so Verlagen hängt für die Weihnachtspost. Ja? Und jetzt, sagen wir mal, in so Mailings reinzugehen, da bist du halt, muss man ganz ehrlich sagen, da bist du von der Marge her, von meiner Vermutung her, mit den Maschinen, die wir haben, wir sind ja Digitaldrucker, also wir haben nur Digitaldruckmaschinen und kein Offset und Mailings kannst du ja tendenziell zumindest mal vorbereiten im Offset, ja. Aber ich bin auch ehrlicherweise nicht der Experte, ja. Ist jetzt nichts, wo wir reinschauen würden. Ne? Ist auch dann, bist du halt schnell in so einer Commodity drin, also etwas, wo du dann nur Preiskampf hast. Weil wie differenzierst du dich da?
Ne? Aber sagen wir mal, jetzt, du hast gerade selber Corona gesagt, obwohl ihr eigentlich E-Commerce macht, würdest du ja selber so nennen, seid ihr jetzt keiner der totalen Corona-Profiteure, sondern im Gegenteil, auch für euch jetzt, auch jetzt wie viele andere, ein eher härteres Jahr jetzt mit dem Corona.
Das Jahr ist definitiv härter.
Aber und die Anlässe weg, weil keine Hochzeit stattfindet.
Genau, 2/3 unserer Anlässe wurden verboten, um es so zu sagen.
Und das sind dann doch, also Hochzeiten sind so ein starker Treiber.
Ja, erst 2/3 unseres Geschäfts ist anlassgetrieben ungefähr, so, also grob. Ne? Und das ist de facto fast komplett weggefallen. Teils. Es gibt natürlich über verrückte Leute, die haben es trotzdem gefeiert oder standesamtlich dann irgendwie, was auch immer, wie sie es gemacht haben. Aber im Grunde es ging innerhalb von, ich war noch im Urlaub, habe das gesehen, so jetzt, wenn du dich mit Startups beschäftigst viel, dann weißt du, was eine Exponential Curve ist. Ne? Das wusste, glaube ich, bis dato, also damals ein Großteil von Deutschland nicht, jetzt wissen es, glaube ich, deutlich mehr. Und wir haben das so gesehen, habe ich gesagt, irgendwie, hey, das wird verrückt. Ne? Dann war Italien, ich bin in Urlaub gefahren, da fing Italien an. Da war es in Deutschland noch vollkommen fein. Und dann so zweite Woche des Urlaubs haben wir gemerkt, jetzt geht es in Deutschland los. Und ich habe gesagt, das wird verrückt, das dauert noch ein paar Tage und die Events sind weg. In Italien geht es schon los. Mein Team war alle tiefenentspannt. So, ja, und dann haben wir relativ schnell, ich glaube, an einem Donnerstag sind wir komplett remote gegangen. Wir waren auch schon vor meinem Urlaub, waren wir schon remote. Und dann sind wir komplett remote gegangen und haben halt auch gemerkt, wie die Umsätze innerhalb von 3 Tagen gingen die Umsätze von +30% auf -50% runter.
Das heißt, ihr macht dieses Jahr zum ersten Mal ein Jahr mit, wo ihr schrumpft, gewissermaßen.
Ja, also würde ich von ausgehen, ja, sieht so aus. Mein Weihnachten macht schon einen großen Teil natürlich aus und es zieht jetzt langsam wieder an. Du kannst es momentan einfach nicht vorhersagen. Ne? Es zieht wieder an, die Leute haben jetzt wieder mehr Zuversicht und das ist tatsächlich unterschiedlich. Aber jetzt, letztes Jahr hätten wir jetzt zu dieser Zeit eigentlich Hochsaison in so Dankeskarten für Hochzeiten schon gehabt, ne? Weil jetzt die Hochzeitssaison eigentlich losging. Das ist halt jetzt nicht der Fall, ne? Weil die letzten 3 Monate war keine Hochzeit, also so gut wie keine. Und deswegen ist das Geschäft, kannst du eigentlich fast nicht vorhersagen, was jetzt dieses Jahr passiert, weil es so atypisch ist. Ist auch die nächste Frage, ne? Nächstes Jahr haben wir dann doppelte Hochzeiten. Mhm. So. Also mhm. Geburtstage wirst du wahrscheinlich nicht nachholen, Hochzeiten womöglich schon. Meistens schieben sich, was machen jetzt die Locations, machen die Doppelbuchungen? Mhm. Keine Ahnung, ne? Also das wird eine spannende Phase. Kann ja auch sein, dass es eine zweite Welle gibt und die uns nochmal erwischt. Wollen wir es mal nicht hoffen, ja? Also mal schön auf Holz klopfen, ja? Also das wär natürlich hardcore. Aber also wir haben es gut in den Griff gekriegt. Das Team, muss man ehrlicherweise sagen, ich bin ja jetzt gar nicht mehr so operativ drin. Ich habe mich ja das letzte Jahr irgendwie stark rausgezogen. Und mein Bruder und unser COO, der Patrick, die haben dann eigentlich mit unserem Führungsteam innerhalb von 2-3 Wochen haben die ein komplettes, ich sag mal, Kosteneinsparprogramm gemacht, ja, und vor allem auf die Bank geschaut. Ne? Weil dadurch, dass wir, also in dem Moment, wo du einen ein Betriebskapital hast, was negativ ist. Das heißt, in dem Moment, wo du wächst, ist das super. In dem Moment, wo du schrumpfst, ist natürlich genau das Gegenteil. Das heißt, wir haben keine Umsätze mehr reingekriegt oder deutlich weniger, mussten aber noch riesige Google-Rechnung bezahlen.
Aber das heißt, du hattest auch mal zwischendurch die Frage, okay, gibt es uns überhaupt noch in ein paar Monaten?
Ganz am Anfang, ja. Also, aber das ist auch so ein Panikmoment, ne? Das ist so, die Kartenmacherei ist ja im Prinzip mein komplettes Vermögen, ne? Muss man ganz klar sagen. Also wir haben das alles auf einer Karte immer noch. Ja? Und das war schon ein Moment im Urlaub, habe ich schon mal Schiss gekriegt, da muss ich ganz ehrlich.
Und jetzt denkst du darüber nach, wenn jetzt jemand käme und sagen würde, 50 Millionen Firma in normalen Jahren oder knapp drunter, profitabel ist es auf jeden Fall auch. Was für eine Marge macht so ein Ding? Zwischen oder? 10%, 20%?
Ja, dazwischen irgendwo.
Gut, das ist ja dann schon auch ernsthaftes Geld, was dabei rauskommt.
Absolut, ja. Kann man gut verlegen.
Auch wahrscheinlich viel wieder reinvestiert, deswegen sagst du das ganze Vermögen, weil viel von dem Geld auch wieder in die Firma reingegangen ist. Aber gut, es gibt ja trotzdem Firmen, die nach wie vor hungrig sind, sowas sich einzuverleiben. Wärst du denn da gesprächsbereit? Da würdest du sagen, lieber nicht, ich will das bis zur Rente machen und habe auch keinen Bock auf irgendwelche Investoren, die mitreden wollen oder so?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir, ich habe die Firma nicht aufgebaut mit meiner Frau und meinem Bruder, der war ja schon relativ früh dabei, um sie zu verkaufen. Sonst hätte ich das ganz anders gemacht. Ne? Sondern es ist eine Firma, der auch ganz viel Herzblut drin steckt. Ja? Ich würde nie sagen, weil du weißt nie, was passiert. Ja? Und natürlich in so einem Moment wie Corona fragt man sich, ob es das Risiko wert ist. Und es hätte ja im Prinzip, hätten wir 10 Jahre Arbeit oder sogar ein bisschen mehr, hätten vernichtet werden können innerhalb von kürzester Zeit und natürlich auch ganz viele Jobs, ja, also das Team. So, und da stellt man sich sehr radikale Fragen. Ja, ich würde es nicht ausschließen, aber es ist nicht so, dass wir es forcieren würden. Und wenn, dann ist es, glaube ich, ist es eher eine Frage von Risikoverteilung. Ne? Ich bin ja jetzt operativ gar nicht mehr in der Kartenmacherei unterwegs, bin bei Better unterwegs und Kartenmacherei ist sicherlich immer noch unser größter Profitpool. Und da, wo wir das Geld herholen, und da haben wir aber auch schon diverse andere Themen nebenbei gemacht. Ja. Und sind jetzt auch gerade durch Corona beschleunigt, fair enough, muss man sagen, sind wir in eine neue Phase so reingegangen, wo sagen wir mal, wir uns auch in unserem Betterboard, ne, das ist so meine Frau, mein Bruder und unser CEO, der Patrick und ich, gemeinsam haben gesagt, wir teilen uns auf und mein Bruder und unser CEO, der Patrick, die kümmern sich um das Kerngeschäft plus die Celebrate-App und sowas, alles, was so eventgebunden ist, ja, und dann habe ich so ein ganz kleines Venture-Team, mit dem bin ich jetzt eigentlich seit Corona, also nach den ersten 1-2 Wochen, habe ich mich komplett beim Kerngeschäft eigentlich rausgezogen, habe gesagt, hey, ihr schafft das auch ohne mich, das hatten wir auch schon ein bisschen vorbereitet, muss man fair enough sagen, und jetzt gucken wir halt, ob wir so eine Art sehr frühphasigen Angel-like-Investor machen mit aber operativer Unterstützung.
Ja. Okay, aber das heißt, wenn ich, also das könnte man ja auch machen ohne die Erlösquelle oder die Geldquelle Kartenmacherei. Also ich höre so, hier sind ja schon im Podcast einige Firmen verkauft worden, von denen ich weiß, wo hier Gäste waren, die ähnlich wie du tolle Sachen hatten. Und das hören auch immer wieder hier M&A-Berater zu oder auch Käufer potenzielle. Also so ansprechen dürfte man dich.
Das tun sie ja eh, kannst du ja gar nicht verhindern, sagen wir es mal so. Aber ansprechen können sie uns immer. Wie gesagt, also warum verkaufst du etwas, ne, was dir am Herzen liegt? Da muss man sich halt einfach gute Gedanken zu machen. Und ich glaube, es gibt immer nur unter einer Bedingung eigentlich, dass so wie es da ist, eigentlich weiter wachsen kann. Wir haben das ja nicht gebaut, um es irgendwie zu verscherbeln und es dann Bach runtergehen zu lassen, was man ja leider häufig sieht. Ja? Sondern das ist sicherlich nicht unsere Intention. Und das heißt, wir sprechen ja mit vielen
Guckst
Leuten.
Guckst du diese Multiples an? Also gibt es irgendwie Snapfish oder Civicolor oder irgendwer, der irgendwo tradet an einer Börse, wo man weiß, was die für Umsatz- oder Ergebnismultiples haben?
Nee, das interessiert mich nicht. Also wenn ich jetzt verkaufen wollen würde, würde ich es mir natürlich anschauen, aber tue ich ja nicht.
Also sagen wir mal, aber die werden ja schon, weiß ich nicht, bei so einem E-Commerce-Business, jetzt mit der Marge, wachsen tut ihr auch, weiß ich nicht, was kriegt man da? 15, 20 Mal ein Ergebnis auf jeden Fall, oder?
Das glaube ich nicht.
Zu viel? Ja, 10 Mal Ergebnis?
Ich hab E-Commerce deutlich unter 10 gehört immer. Also ich sehe uns auch nicht aus E-Commerce.
Aber du bist jetzt ja, genau, du bist ja nicht.
Also ja, deswegen ist es schwer. Wir sind in so einer Nische, wo es nicht viele Transaktionen
gab. Aber ein paar Mal Umsatz. Also wenn, sag mal, wenn du jetzt 2 Mal Umsatz?
Mag sein.
Das wäre, okay, war ja früher mal beim E-Commerce so. Also jetzt auch schon länger her. Ja. Aber okay, also dann ist das ja trotzdem eine 100-Millionen-Firma. Insofern, das ist ja schon richtig viel Geld, das dann da irgendwie entweder die eines Tages mal zufließt oder halt nicht. Ne? Also,
naja, auf deiner Seite hast du ja auch, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, ne, aber die letzten Jahre haben wir jetzt sicherlich als Firma nicht schlecht gelebt und auch als mit meiner Frau sicherlich haben wir nicht schlecht gelebt auf Basis dessen, was wir da aufgebaut haben. Und es ist immer die Frage natürlich auch irgendwie, also ein Zahlungsstrom auf der einen Seite. Ja, also was bringt es mir, wenn ich jetzt irgendwie 100 Millionen auf dem Konto habe? Die muss ich ja auch wieder anlegen. Ja, also, naja, aber ernsthaft. Und dann habe ich nicht mehr mein Kerngeschäft. Also dann mache ich nicht mehr das, was ich eigentlich mache, unternehmerisch tätig sein, sondern bin ich plötzlich irgendwie Aktienhändler, muss man sozusagen, ja, oder Anleger. Und die Frage muss man sich natürlich relativ klar stellen. Und also ich habe keine einzige Aktie. Jetzt kann man sagen, ich bin völlig verrückt, ja, das mag sein. Ich habe meine ganzen Assets, zum Großteil bis auf 2, 3 Immobilien, in denen ich aber in der Regel lebe, ja, liegen in dieser Firma. So. Und das ist ja auch bewusst so gewollt, weil ich halt einen 100% Fokus auf diese Firma habe. Und dann muss man sich natürlich das sehr, sehr gut überlegen, was man irgendwie erreichen will damit. Ja. Also was ich nicht auch so habe, was würde es wirklich für einen Unterschied machen? Ist dann Safe Bank versus kontinuierliche quasi Cashflow, ne, um so sozusagen.
Ist Amazon für euch ein Thema generell? Also droht euch Amazon? Ich meine, im E-Commerce hört man das ja auch, viele E-Commerce-Leute beschäftigen sich mit Amazon, aber bei euch ist Amazon gefühlt, ist die Nische zu klein für die und also ich habe davon jetzt keine Ahnung, aber wäre mal so meine These, dass ihr da jetzt mit denen, also diesen klassischen GAFA-Themen, außer dass die Preise anziehen bei Google, jetzt nicht so zu tun habt.
Ja, also es gibt schon ein paar GAFA-Themen, ja genau, Preise ziehen an, also CPCs haben wir schon gemerkt die letzten Jahre, das ist natürlich so, vor allem wenn du dich, also das ist einfach das Prinzip, ne, Amazon, da wir kein klassischer E-Commerce sind, noch nicht, die versuchen das, wir sind auch immer wieder mit denen in Kontakt und so, haben da auch mal mit so einer kleinen Zweitmarke ein bisschen was probiert, einfach mal getestet und versucht und zu gucken, ist halt schwierig, ne, da gibt es dann irgendwie, gab es mal irgendwie vor, ich glaube, 3, 4 Jahren so eine Art, ich nenne es mal Copycat, Name sehr nah an uns dran, die das probiert haben. Bei Amazon hast du halt keine UX, keinen Gestaltungsprozess, wenn du eine schöne Karte haben willst, das ist das, was dort im Kartenbereich zumindest unterwegs ist, ist halt sehr, sehr günstig und eher Billu und also ist nichts, wo wir eigentlich rein wollen. Und dann ist natürlich auch das Preissystem dann irgendwie so niedrig, dass du sagst, ja, verdient sei dann nichts mehr dran. Ja. Und wir waren jetzt nicht, wenn wir jetzt einer der ersten gewesen wären, wäre es vielleicht leichter gewesen, dann wären die CPCs, dann hättest du noch Organic Ranking gekriegt. Das kriegst du jetzt heute auch nicht mehr so einfach. Da musst du irgendwie viele Manipulationen machen, sagen wir es mal so. Und wir haben da noch ein bisschen was, aber das ist jetzt also weit unter einem Prozent, was wir da an Umsatz machen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das dramatisch ändert, außer Amazon macht eben was anderes. Die haben ja dieses Amazon Print gemacht in den USA, wobei das ist ja Snapfish im Prinzip White Label gewesen, ja, das hat man ja relativ schnell gesehen. So gesehen, und das ist auch da wieder ein Unterschied, ne? Das ist halt ein anderes Produktportfolio, keine Karte primär, sondern ein Fotobuch, ein Kalender, ein Wandbild und sowas, ne? Also eher ein Geschenkeprodukt.
Macht ihr eigentlich viel Affiliate-Marketing?
Was machen wir so?
Affiliate-Marketing?
Früher war es mehr, aber wir machen keine Rabatte. Und dann ist Affiliate-Marketing, zumindest in Deutschland, mich länger nicht mit auseinandergesetzt, aber dann ist Affiliate-Marketing eigentlich relativ sparsam eigentlich so. Ja.
Also Rabatte gibt es bei euch sozusagen? Nee. Referral-Programme oder sowas?
Nee, nicht wirklich. Die Leute, also Empfehle unser größtes Referral-Programm ist die Karte. Das ist halt das Beste, mit dem Produkt Werbung machen. Und das ist ja tatsächlich so, die Leute, wenn sie im Schnitt sagen wir mal, 40 Karten bestellen, dann geht es im Schnitt wahrscheinlich auch an 35 Haushalte raus. Und das ist das beste Marketing.
Und da seid ihr schon mit drauf, dass dann da Karten noch weiter mit draufstehen.
Genau, optional. Also die Leute können es auch rausnehmen lassen, aber die meisten lassen es drauf. Es ist so klein, dass es nicht auffällt. Und dann ist es, tatsächlich freuen sich die Leute auch im Zweifel. Ne?
Und man muss dann bezahlen, um es rauszunehmen? Oder ist das so ein Haken, den man nicht checkt oder so?
Nee. Okay. Kostet bei uns nichts. Bei anderen kostet es was. Wir haben darüber nachgedacht, aber das ist für uns ist es ja im allerletzten Schritt gar kein Marketing gewesen, sondern es ist einfach auch klar, wo die Karte herkommt. So, ne? Es ist so klein, unauffällig, das ist jetzt nicht die ganze Seite, die wir uns nehmen, wie das so der eine oder andere.
Aber man könnte einen Haken setzen, dass es rausgeht, aber der ist per Default nicht an oder so.
Ja, teilweise ja, sonst schreibst du uns eine E-Mail, wir nehmen es raus. Also,
okay.
Das sind wir völlig entspannt.
Okay. Bekanntlich kann man ja nirgendwo besser für Podcasts werben als in anderen Podcasts. Und deswegen nochmal ein Hinweis in eigener Sache auf ein neues OMR-Großprojekt, einen neuen Podcast, den wir machen, gemeinsam mit Benedikt Herles, meinem deutschen Lieblings-Tech-Intellektuellen, kann man sagen. Jedenfalls beschäftigen wir uns in diesem neuen Format, das Zeitenwende heißt, mit den ganz, ganz großen Fragen entsprechend unserer Zeit. In der allerersten Folge geht es um die Zukunft unserer Sozialsysteme, die ja mal von Bismarck eingeführt wurden und mittlerweile natürlich Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen, all solche Sachen da reinspielen oder auch angedacht werden. Und Benedikt fragt halt Leute aus der Politik, aus der Wirtschaft, versucht historisch einzuordnen, zu analysieren und das tut er halt jedes Mal zu neuen großen Themen. Klimawandel, Afrika, immer so 35, 40 Minuten mal richtig fundamental an die großen Sachen ran. Das gab es noch nicht. Ich glaube, das schafft sehr viel neuen Wissenswert in euren Köpfen hoffentlich, in meinem auf jeden Fall. Deswegen, wer noch Zeit übrig hat, ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, eine Chance gebt. Überall da, wo es Podcasts gibt, gibt es jetzt die Zeitenwende. Und jetzt bist du sozusagen noch ein paar Prozent deines Lebens, machst du da jetzt noch operativ und der restliche Zeit machst du eigentlich jetzt Investmenttätigkeit?
Naja, bis vor kurzem haben wir ja bei Better die Holding, die wir drüber gesetzt haben, gesagt, wir bauen jetzt um die Kartenmacherei der Unternehmensberater, ne, irgendwie Geschäftsmodelle drumherum, haben dann Celebrate mit aufgebaut, haben auch diverse andere Sachen gebaut, von denen man jetzt noch nicht so viel wusste. Und natürlich auch ganz viele Sachen, die nicht funktioniert, da muss man fair enough sagen, ja. Die aber alle in Richtung Hochzeit ging und kam Hochzeit und Corona haben nicht so ganz so gut funktioniert. Und deswegen mussten wir die zwangsläufig eigentlich pausieren. Du kannst kein Geschäftsmodell testen, wenn du keinen Traffic hast. Ne? Also wenn keiner sich für Hochzeit interessiert, dann kann ich jetzt irgendwie kein Lean-Startup-Modell fahren. Dann haben wir jetzt größtenteils pausiert und haben dann überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und sind quasi mit unserem Beteiligungsmodell oder unserem Venture-Modell eigentlich pivotiert oder sind gerade mitten da. Ja, jetzt seit letzten 3,5 Monaten machen wir eigentlich Lean Startup mit unserem Ansatz und haben gesagt, okay, Company Building hatte Vor- und hatte Nachteile. Was ist mein persönliches Interesse auch, also wo habe ich Freude dran? Ne? Ich mache das ja jetzt im Prinzip seit 10 Jahren, baue ich was, Kartenmacherei oder drumherum und habe eigentlich so für mich gesagt, also erste Sache, die ich festgestellt habe, ich will nicht der CEO von einer großen Firma sein mehr. Zumindest nicht für den Moment und auch nicht für die nächsten Jahre. Und habe dann ins Team reingeschaut und gesagt,
wer bist du jetzt?
Ich bin 41. Und ich bin aber eigentlich eher ein Typ, der mit kleinen Teams coole Sachen machen möchte, glaube ich, und wieder zurück zum Ursprung möchte. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass ich jetzt das nächste wieder eine eigene neue Firma baue, weil ich weiß, wo das endet im Zweifel. Ja. Wieder in einem großen Team. Da habe ich gerade zumindest noch ein bisschen Scheu davor, weil ich weiß, wie viel, wir haben ganz am Anfang hast du über Freiheit gesprochen, ne? Ich bin halt nicht mehr frei. Und das ist natürlich, habe ich mir das ausgesucht und es ist auch besser, als jetzt angestellt zu sein, definitiv, aber das ist halt schon busy life. Das ist schon sehr viel Druck und Power. Ich meine, du hast ja auch relativ viele Leute. Ne? Das ist halt eine große Verantwortung, die man einfach trägt. Und so nach 10 Jahren habe ich für mich einfach gemerkt, dass ich nicht der Beste darin bin, diese Firma jetzt, sagen wir mal, nochmal 10 Jahre lang wirklich signifikant wachsen zu lassen. Deswegen habe ich mich Stück für Stück aus dem Kerngeschäft rausgesucht. Weil ich glaube nicht daran, dass wenn du etwas nicht mehr gerne machst, auf Dauer, dann bist du auch per se schon nicht mehr der Beste drin. Plus, wenn ich so mein Mindset anschaue, also wie ich unterwegs bin, bin ich halt eher der Hands-on, ich gehe rein, löse ein Problem. Und das ist jetzt nicht so der, ich helfe einem Team, das besser zu machen. Das habe ich die letzten Jahre schon natürlich gemacht und auch gelernt. Aber es ist etwas, was mich eher anstrengt, als dass es mich mitreißt. Und so. Es ist toll zu sehen, wenn dann das Team Sachen hinkriegt, aber dann gehe ich auch einfach einen Schritt zurück und sage, irgendwie macht alleine. In dem Moment, wo ich reingehe, bin ich meistens leider irgendwie all over the place und bin dann irgendwie sehr energetic, ja. Und deswegen will ich jetzt eigentlich wieder ein Stück weit zurück zu den Wurzeln und wieder mit einem kleineren Team sehr frühphasig Themen angreifen. Und das ist auch das, was ich Ich wache sonntags morgens auf und denke über Geschäftsmodelle nach. Ne? Ich lese irgendwo was auf allen Kanälen und ich weiß nicht, du denkst vielleicht über Marketingkanäle nach. Ich denke über Geschäftsmodelle nach und zwar eins nach dem anderen. Überlege mir, wie man damit Geld verdienen kann beziehungsweise wie man damit die Welt ein Stück weit besser machen kann. Ne? Und das versuchen wir jetzt eigentlich hinzubauen und haben jetzt die letzten 3,5 Monate sehr viel mit Startups gesprochen. Was brauchen die eigentlich? Ja, und wollen eigentlich, also ich wollte eigentlich kein Investor werden, sondern ich wollte eigentlich nur Gründern helfen, Gründern und Gründerinnen helfen, besser Firmen zu bauen. Ne? Wertetechnisch besser, besser die Probleme lösen, besser die Kunden lösen, aber auch besser mit den Mitarbeitern umgehen und all das. Ja? Das, was wir in den letzten 10 Jahren eben viel gelernt haben. So meine Erfahrung und auch die von meinem Team, dass wir die weitergeben können.
Wo sitzt ihr eigentlich als Firma? Die Firma sitzt?
Wir sitzen in Gilching bei Ammersee unten in Bayern und dann in München und in Hamburg eben auch.
Okay, also 3 Standorte ist er. Wegen Produktion und wegen...
Ja, wir haben noch einen 4., der sitzt in Schramberg, das ist unsere Produktion.
Okay. Also, und warum habt ihr sonst ansonsten 3 Standorte?
Naja, der eine war halt auf dem Land so ein bisschen. Und da haben wir halt keine Entwickler, keine Marketeers, also keine direkt aus der Uni kommenden Leute bekommen. Und dann hat mein Bruder hier in Hamburg einen Standort irgendwann aufgemacht, relativ so 2 Jahre nach Gründung. Genau, und dann waren wir aber auch gemerkt, okay, es gibt eine ganze Menge Leute, die von München rausfahren und auch in München fällt es uns schwer. Dann haben wir in München auch noch ein Büro aufgemacht, also gewachsen. Ne? Mhm. Und heute sind wir aber auch schon zum Teil fully remote. Ne? Also wir haben auch Leute, die komplett remote arbeiten und sind da auch komplett offen. Und jetzt gerade durch Corona hat uns das auch nochmal gesagt, wir waren innerhalb von einem Tag, waren wir einfach remote. Ne? Da war nichts. Wir haben eh alles in jedem Meetingraum, war immer schon Videokonferenzanlage und alles läuft mit Google Meets, also mit Meetings und so Videokonferenzen. Das sind wir komplett gewohnt, so zu arbeiten.
Gibt es ein Motiv, das so typisch ist für Deutsche, was die sich am liebsten zu Hochzeiten oder so zu runden Geburtstagen schicken? Da gibt es irgendwie so das? Irgendwas, was über unser Land erzählt, über unsere. Gibt es irgendwas, was typisch?
Nee, ich glaube, bei den Deutschen kann man nur sagen, dass es tendenziell zumindest, es ändert sich jetzt aber auch in den letzten Jahren wieder, eigentlich sehr puristisch war. Aber es ist ja, je nachdem, welches Thema man sich anschaut, ist es sehr trendgetrieben. Ne? Also so im Hochzeitsbereich hast du viel so Kraftpapier gehabt, so diese Natur wieder zurückholen, so das Natürliche und so sehr viel Kraftpapier, auch da so Vintage-Zeugs und sowas. Ne? Ansonsten, man hört schon an Zeugs, ne? Das ist nicht mal, nee, gibt es eigentlich nicht. Also es ist sehr Vielfalt, es ist wirklich Vielfalt drin. Ne? Es ist halt sehr individuell.
Aber okay. Also, alle, die jetzt hier zuhören, ich habe vor kurzem mal eine Auswertung gesehen, dass wir sehr viele Menschen haben, die zumindest, glaube ich, auf Spotify uns hören, die zwischen 25 und 35 sind, also tendenziell jetzt ins Hochzeitsalter kommen. Nicht, dass wir es, also ich zumindest nicht beabsichtigt hätte, du wahrscheinlich schon ein bisschen eher, Kartenmacherei könnte ja eine Lösung sein, dort vernünftig einzuladen und Menüs zu drucken. Und was kann man noch machen? Weiß ich nicht, wenn man, um da sich zu bedanken natürlich.
Genau.
Gibt es noch ein...
Save the Date kann man machen.
Save the Date.
Alles Mögliche. Windlichter und so. Alles, wir haben alle möglichen Sachen. Alles, was man für die Hochzeit so braucht. Und im Zweifel einfach anrufen, wir machen es auch so. Also das können wir alles andere produzieren fast. Ja. Wir machen auch sehr viel. Wir haben das mal sogar so gehabt, das Verrückteste war ganz am Anfang. Heute kriege ich es nur noch teilweise mit, dass Leute haben, glaube ich, mal eine Braut von dem Hochzeitsdesign, sich das Hochzeitsdesign, so eine Blume auf ihren Hochzeitsschuh applizieren lassen. Also das haben wir nicht selbst gemacht, fair enough, aber das war schon, das ist schon so, das, also muss man zuhören, ne, mit den Designs, die wir zur Hochzeit quasi, so, da setzen wir quasi das Corporate Design der Hochzeit. Das heißt, von der, die Farbe insbesondere, aber eben auch das Design teilweise, ne. Das ist nicht einfach, muss ich so eine Braut vorstellen, die da komplett ihre Hochzeit durchoptimiert, das ist schon in der Regel so.
Gibt es denn irgendwelche, sonst irgendwelche Absurditäten, die du schon so miterlebt hast, machen irgendwelche Leute, weiß ich nicht, knallpinke Karten, I don't know, irgendwas.
Was? Ich glaube, das Verrückteste, was ich mal gesehen habe, war so ein Adam und Eva-Shooting für eine, ich glaube, das war eine Save-the-Date-Karte.
Also nackt.
Ja, genau. Man hat jetzt nichts gesehen, also es war okay, sie haben es so ein bisschen leicht verborgen gehabt, so. Aber ich fand auch so, als es, das gucken wir uns natürlich an, insofern, weil da jemand drüber schaut und sagt, wie können wir das jetzt eigentlich drucken, also dann kommt das Team und fragt natürlich bei solchen Karten dann mal bei uns im Board nach und fragt, hey, dürfen wir das drucken, haben wir da ein Problem mit. Wir haben glücklicherweise jetzt keine rassistischen Themen, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, also das nur ehrlicherweise ein toi, dadurch, dass wir so ein Special Case haben, ich weiß nicht, ob das die Fotoprodukteanbieter mehr haben, das ist echt positiv, also wir haben relativ wenig, was wir jetzt irgendwie völlig verrückte Sachen haben.
Ja. Alright, was eine Geschichte. Krass. Glückwunsch zur Company. Ich hoffe natürlich, dass sie bald wieder voller Blüte dasteht. Jetzt irgendwie sieht ja ganz gut aus zumindest. Du sagst irgendwie, die Anzeichenindikatoren sind, dass die Leute wieder langsam was verschicken und mehr planen in dem Sinne.
Ja, sieht ganz gut aus. Das ist halt unterschiedlich, ne? Also es gibt ja auch ein paar Themen, die, also ganz am Anfang hast du ja gesagt, irgendwo, haben nicht von E-Commerce profitiert. Es gibt natürlich schon ein paar Kategorien, die stabil sind. Ne? Wie Kinder werden weiterbekommen und es wird auch leider weiter gestorben. Jetzt gar nicht Corona-bedingt, sondern generell. Aber da sehen wir natürlich schon, dass das mehr online geht. Also da ist der Markt eigentlich gewachsen. Ne? Das war natürlich auch positiv, so langfristig. Also wenn die Events wieder erlaubt sind, werden wir, glaube ich, von dem gleichen Trend profitieren wie alle anderen Onliner, dass einfach mehr online geht. Mhm. Ja, das ist jetzt, also, was ich natürlich persönlich schon positiv finde.
Okay. Ja. Ja, was soll ich sagen? Also wir bleiben dran. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und was du jetzt demnächst dann auch machst. Also ob du das nächste große Ding nochmal findest als Investor, als sozusagen Angel. Und ob sich dieser Markt dann doch irgendwie konsolidiert eines Tages, ob dann doch irgendwann die Pressemitteilung kommt, Snapfish kauft, Kartenmacher.
Unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich.
Aber selber konsolidieren und dann an die Börse oder so kann man nicht, ne?
Oh, ich würde jetzt nicht komplett ausschließen.
Ihr habt ja durchaus eine Größe, wo auch Private Equity und so ein Thema ist, ne?
Also das ist sicherlich ein Punkt, wo man darüber nachdenkt, ne? Wir sind immer regelmäßig mit Wettbewerbern, aber eben auch, also mit Firmen, die uns ergänzen würden im Gespräch, ne? Weil das durchaus interessant ist. Und wir wissen ja selbst, wie schwer das ist, jetzt nebenbei noch weitere Firmen aufzubauen. Wir haben das jetzt ja mit Celebrate, machen wir das gerade. Da haben wir einen eigenen CEO, eigenes Team mit auch Virtual Shares und so, der da irgendwie vorangeht. Ja? Aber das dauert natürlich schon sehr lange. Ja? Also wenn du ein bisschen schneller sein willst.
Also M&A würdest du schon auch, du wüsstest schon, wenn du jetzt Geld bekommst von einem Private Equity, wüsstest du schon, wen man so kaufen kann, um den gesamten...
Ich glaube, das wäre der einzige Grund, ehrlicherweise wirklich Geld zu nehmen. Einen Trigger, um so zu sagen, weil man dann eine Firma bauen kann, die international nochmal, sagen wir mal, stabiler aufgestellt ist.
Aber das wäre dann auch dein Weg, erstmal international zuzukaufen mit einem ähnlichen Modell? Oder was würdest du Wertschöpfungskette irgendwie nach vorne
hin? Also ja, Wertschöpfungskette haben wir jetzt ja gerade gemacht. Wir haben, also das ist aber, also wir haben ja die Druckerei, haben wir ja quasi, haben wir übernommen. Ja, also zumindest den Teil, der für uns produziert hat. Das war ein wichtiger Punkt für uns. Das haben wir lange auch vor uns hergeschoben, weil das natürlich keine einfache Aktion ist. Hat aber super gut funktioniert und bietet uns natürlich nach hinten raus jetzt ein deutlich größeres Wachstumspotenzial. Das ist jetzt nicht große Kosteneinsparnis oder anderes Umsatzpotenzial, sondern es ist einfach für uns, wir sind schneller. Wir werden schneller, wir können besser integrieren, IT-seitig oder Tech-seitig, was schon nicht unwichtig ist. Ja. Aber ich denke eher so in Produktbereiche. Ne? Also alles, was du so für die großen Events brauchst oder Dienstleistungs-Services, sagen wir so, da gucken wir sicherlich rein. Und natürlich auch Konkurrenz, jetzt weniger in Deutschland, sondern eigentlich tatsächlich eher international. Das ist sicherlich nicht uninteressant.
Warum hast du dich eigentlich entschieden, doch ein bisschen öffentlicher zu werden? Also wenn man so ein bisschen verfolgt, ihr wart ja, ich habe es ja auch eingangs gesagt, irgendwie lange unterm Radar und wäre ja auch vollkommen fein. Diese Firma braucht jetzt ja nicht irgendwie ein CEO-Gesicht, aber du hast dann trotzdem, ich habe es in Brand 1 mal bei euch gelesen oder bei Kassenzone mal mit Alex Graf einen Podcast gehört, schon vor einer längeren Zeit. Irgendwie so langsam ging es los. Mhm. Was hat dich dazu bewogen?
Naja, also ich glaube, das Entscheidende für uns war, dass uns keiner kannte. Also die Kunden kannten uns. War mal so, wenn ich mit Männern gesprochen habe und Bewerbern, da habe ich mir gesagt, und, schon mal von uns gehört, Kartmacherei? Nö. So, ja, okay. Und das ist halt einfach, wenn du gerade über Bewerber nachdenkst, also das ist ja so die knappste Ressource, sind wir mal ganz ehrlich, gute Mitarbeiter, haben wir gemerkt, dass die Frauen von den Jungs kannten uns dann, wenn sie schon, also sie kannten uns nur, wenn sie entweder Kinder gekriegt haben oder geheiratet haben. Und dann kannten sie uns alle. Ja? Zumindest haben sie uns mal gesehen. Davor nicht. Und du kriegst ja nicht nur Leute, die schon geheiratet haben oder die schon Kinder gekriegt haben, sondern tendenziell sind ja auch viele Bewerber eben früher. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen da ein bisschen mehr machen. Und das war eigentlich der Haupttreiber, warum wir gesagt haben, wir brauchen eine Marke. Eine Kundenmarke haben wir, eine Erfahrungsmarke, aber wir wollten vor allem auch eben eine Marke haben, wo Mitarbeiter uns kennen.
Employer Branding sozusagen.
Genau, ja, das ist eigentlich das Hauptentscheidende gewesen, warum wir das gemacht haben. Und haben dann angefangen mit unseren Werten, so sehr offen, sehr ehrlich eben auch angefangen über das zu reden, so wie ich heute ja auch erzählt habe. Ja.
Aber eine richtige Marke sozusagen, jetzt abseits von Employer Marke, sondern weg von diesen reinen Pull-Kanälen, wie jetzt irgendwie Google oder Facebook mit diesem perfekten Targeting, von dem du erzählt hast, das habt ihr nie so richtig versucht, dass du sagst, Kartenmacher, also Fernsehwerbung ja, aber auch natürlich als Direct Response verstanden, dass ihr versucht habt, keine Ahnung, irgendwie Zeitschriften anzeigen in der Elternzeitung oder in der irgendwelchen Frauenzeitung, I don't know, also dass man so versucht hat, irgendwie richtig auf Marke zu gehen, das wäre zu teuer gewesen wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, es hat zwei Komponenten. Ne? A, ist nicht mein Home-Turf als Unternehmensberater, so der eher zahlenlastig unterwegs war. War Google natürlich, war das ein gefundenes Fressen und ich konnte wunderbar darüber skalieren. Und dann muss man dazu sagen, dass im Verhältnis zu Google diese ganzen Display-Kanäle, um es so zu sagen, ja, super klein waren und super schwer zu targeten waren. Ne? Also, und das haben wir natürlich schon probiert, aber das war irgendwie so, gerade im Hochzeitsbereich gibt es natürlich so Hochzeitszeitschriften, aber also den Marketing-Spend, den ich dort habe und das, was ich dort an Conversions bekomme, das, aber abgesehen davon, dass ich es nicht tracken kann, das ist ein Firlefanz im Vergleich zu dem, was du bei Google bekommst. Ja, das fällt also immer wieder hinten runter. Wir haben schon so ein paar, auf Blogs sind wir drauf und so, aber das ist alles, das ist nett, das ist ein bisschen Marke vielleicht, ja, aber das bringt uns jetzt keinen Umsatz. Facebook und Facebook und Instagram machen da jetzt schon einen Unterschied. Also da kommt schon wirklich Umsatz drüber. Aber das hat sich eigentlich erst so in den letzten 2-3 Jahren ergeben. Ne? Und TV zu Weihnachten funktioniert schon auch, wenn man guten Willen hat, um es sozusagen, wenn man das richtig hinmodelliert. Ja.
Na gut.
Und da kommt natürlich Marke.
Ja. Okay, verstanden. Also, wir bleiben dran. Die Story der Kartenmacherei, also ich kenne nicht so viele Firmen aus der, sagen wir mal, letzten 10 Jahren, die bootstrapped, ohne Investorengeld so groß geworden sind, so profitabel sind, wie du es ja angedeutet hast und irgendwie auch das Potenzial haben. Ich glaube ab 100 Millionen, habe ich vor kurzem geguckt, ist man schon auf der Liste der 1000 reichsten deutschen Lot-Manager-Magazin zumindest. Also dann irgendwie Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. Also wenn dir dann 100% Exit eines Tages mal wirklich ins Haus steht, bist du vielleicht auf dieser Liste. Also wow. In dem Sinne, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, hat mich gefreut.
Ciao. Am Ende noch ein Hinweis auf die Hamburg Media School. Digitalthemen sind wichtig. Wer weiß das nicht? Natürlich auch die Kollegen an der Hamburg Media School. Und deswegen gibt es ein neues Studienprogramm dort, einen Masterstudiengang Digital- und Medienmanagement als MBA. Das Ganze startet, wenn man möchte, schon im Oktober diesen Jahres. Noch bis zum 15. Juli kann man sich bewerben beim MBA in Digital- und Medienmanagement an der Hamburg Media School. Alle Infos unter hamburgmediaschool.com.